Herzlich willkommen bei Bewusst Leben und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin in dieser Folge nicht alleine, sondern ich habe die große Ehre, Anita Horn-Link willkommen zu heißen. Hallo Anita.
Hallo lieber Alexander, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich auch. Mir kribbelt's richtig unter den Fingernägeln, würde ich sagen, aber wahrscheinlich sollte ich besser sagen unter den Augenlidern oder so, weil du bist zuallererst mal Buchautorin, Coachin, jetzt wird spannend, Achtung, Ausbilderin für Face Reading und Face Readerin und vielleicht musst du mir die im Verlaufe des Gesprächs nochmal erklären, diese Begriffe Psycho und, die muss ich wirklich ablesen, Physiognomik und Gründerin von Vertraulich. Und ich möchte heute mit dir über dein neuestes Buch sprechen, das mit dem Thema Face Reading zu tun hat. Das heißt nämlich Liebe leben, ich halte es mal in die Kamera, Gesichtsmerkmale verstehen. Und es ist der Face Reading Guide für erfolgreiche oder erfüllte, muss man sagen, Beziehungen. Das finde ich sehr spannend, gerade auch das Thema Beziehungen, wie du darauf schaust, was Beziehungen für dich sind. Aber erstmal beglückwünsche ich dich zu deinem Titel und darf ehrlich gestehen, dass ich noch nie Kontakt hatte mit einer Face Readerin. Und deswegen wäre jetzt meine erste Frage: Wie wird man dazu? Wie ist das auf deinen Weg gekommen?
Ja, also irgendwie hat es mich gefunden. Ich bin von Beruf Fotografin, Fotofilmdesignerin und habe mich natürlich schon da auch mit Menschen beschäftigt. Also ich habe keine Sachfotografie gemacht, sondern immer Menschen fotografiert mit ihren verschiedenen Facetten. Und natürlich, wie sie wirken, wie sie aussehen, das hat mich fasziniert. Dann bin ich auf meinem weiteren beruflichen Weg mit dem Drehbuchschreiben in Berührung gekommen. Also das ist auch eine Auseinandersetzung mit den Menschen, wie sie interagieren. Also der Mensch hat mich schon immer interessiert. Und ich habe 10 Jahre Drehbücher geschrieben und habe dann gemerkt, ach, diese Dekade geht auch irgendwie so ein bisschen zu Ende. Und dann bin ich auf einem Netzwerkstammtisch einer Frau begegnet, die eine Autorin suchte. Und dann dachte ich, ach, wie schön, das könnte ja was Neues sein. Nur das, worüber sie da gesprochen hat, habe ich eben noch nie gehört. Und das war dieses unaussprechliche Wort Psychophysiognomik, die Lehre von den Zusammenhängen zwischen unserem Äußeren und dem Inneren. Und dadurch, dass ich das noch nie gehört habe, habe ich bei ihr eine Analyse bekommen, weil ich wusste nicht, ob ich das interessant finde, ob ich das überhaupt kann. Und das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Also ich habe gedacht, was ist das denn? Da sagt mir eine völlig fremde Frau innerhalb von einer Stunde all meine Struggles, all meine Abwertungen, die ich in meinem ganzen Leben versucht habe, irgendwo hinzupacken. Alles, was irgendwo so durch Trial and Error in meinem Leben so lebendig war und was ich, und sagt mir aber auch vor allem meine Stärken und eben ganz viele Facetten von mir verdichtet und dann auch noch mit praktischen Ratschlägen, wo ich gedacht habe, wieso kennt das keiner? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann wusste ich ganz schnell, dass ich das lernen möchte und dass ich das mit Jugendlichen machen möchte, weil dieses Thema wirklich an dieser Schwelle, ne, zwischen Schule und Beruf, ist es so was Wertvolles, dieses Wissen zu haben. Und ich hätte mir das eben auch gewünscht, weil ich eben da auch ein paar Schleifen gegangen bin, auch wenn sich das jetzt toll anhört, ja, Fotografin. Aber es ist ja nie so einfach wie jetzt so die Essenz. Und dann habe ich das gemacht und so hat der Weg angefangen. Und über diese Jugendlichen habe ich mich mit vielen glücklichen Eltern connecten können, die mir dann Entrees zu allen möglichen Arbeitsbereichen gegeben haben. Das war letztendlich auch so ein bisschen der Weg. Und das war vor über 25 Jahren. Und seitdem bin ich mit dem Face Reading unterwegs und der Physiognomik und hatte noch nie den Impuls, diesen Weg zu verlassen, weil es so abwechslungsreich ist und ja, weil ich da auch sehr happy mit bin.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wie entwickelt sich sowas weiter? Also du sagst, du bist schon lange jetzt in dem Feld unterwegs, über 20 Jahre. Hat man nicht irgendwann alles ausgelesen im Gesicht oder tun sich da immer neue Felder auf? Wie muss ich mir das als jemand vorstellen, der da noch null Berührungspunkte mit hat?
Also es sind natürlich erstmal so Grundlagen, die man lernt. Also es ist ja eine Formensprache. Ja, also wir haben ja eine gewisse Form, wie wir da so im Leben stehen. Und die Psychophysiognomik, deswegen sage ich das immer dazu, bezieht auch den ganzen Körper mit ein. Im Gesicht können wir das meiste erkennen. Da sind die meisten Nerven, Muskeln und ne, es ist alles, darüber transportiert sich ganz viel. Das ist unsere Visitenkarte. Aber der Körper spricht natürlich auch seine Sprache. Und du lernst erstmal natürlich Naturelllehre, die Bedeutung der Formen und so weiter. Doch dann wird es natürlich immer tiefer, weil wir sind so facettenreich, dass wir nur mit dem Kopf gar nicht viel erkennen. Also das heißt, wir müssen und dürfen unsere Wahrnehmung, unsere Intuition einladen, um Menschen lesen zu lernen, um uns führen zu lassen auch in einem Gesicht, um die Reaktionen, um eben auch wirklich das Wesentliche zu sehen, was uns der Mensch auch an Infos schickt. Also es ist schon eine vermeintlich sehr handfeste Lehre, ne, wo ich habe ja auch ein Lehrbuch geschrieben darüber und da sind dann Merkmalslisten und man muss es natürlich auch mit dem Verstand erfassen, aber man geht mit dieser Methode auch immer tiefer und ich habe natürlich auch das Glück gehabt, sehr viele Zielgruppen zu bekommen auf meinem Weg. Von den Jugendlichen zu Erwachsenen, Familien, der Businessbereich. Also dieses Wissen der Menschenkenntnis, der visuellen Menschenkenntnis ist ja universell einsetzbar und anwendbar. Und meine Neugierde und Offenheit hat mir halt auch wirklich da verschiedenste Eindrücke und Wege beschert. Und es wurde nie langweilig und es wurde immer tiefer und immer wirkungsvoller, was mich natürlich auch bereichert hat. Und ich habe natürlich auch immer mehr über mich selbst gelernt. Und irgendwann habe ich halt auch angefangen, Menschen auszubilden in diesem Bereich, ja.
Und was war jetzt so ein Moment auf deiner Reise? Wahrscheinlich waren es mehrere, würde ich jetzt vermuten, aber so ein einschlägiger Moment, wo du was in dem Gesicht eines Menschen oder vielleicht bei dir selbst erkannt hast, wo du gedacht hast, krass, das verändert alles.
Ja, oh, da gibt es so viele, aber es ist vielleicht auch was ganz Interessantes, die Augen im Face Reading sind der Spiegel der Seele, das Tor zur Seele und die transportieren ganz viel über uns, wie wir denken, wie wir fühlen. Und es ist die hohe Kunst der Physiognomik, Augen zu lesen. Sich auch vor allem dafür zu öffnen. Es ist ja nicht ganz einfach in unserer Zeit, wo wir so diesen Augenkontakt auch scheuen, weil er eben so intensiv ist, ja, dass wir es manchmal gar nicht aushalten. Aber ich hatte mal ein Reading mit einem mir sehr vertrauten Menschen. Und ich habe mich bis dato auch viel an den Merkmalen natürlich auch aufgehalten und habe schon meine Wahrnehmung geschult und ich war, glaube ich, auch intuitiv sehr verbunden. Aber dieser junge Mann kannte sich im Face-Reading sehr gut aus und ich wusste gar nicht, was ich ihm letztendlich noch sagen sollte, weil wir haben schon so viel darüber geredet, was die Talente sind und so weiter. Aber er wollte, dass ich ganz unvoreingenommen, weil wir uns sehr nahe stehen, auf ihn schaue. Und er wollte so behandelt werden wie andere Klienten. Und es sollte eine Berufsberatung werden. Und diese Aufgabe, die für mich fast unlösbar war, weil ich gar nicht wusste, wie soll das gehen, hat mich dazu gebracht, dass ich mein erstes Augenreading hatte. Weil was habe ich gemacht? Die Merkmale waren ja alle klar, die so relevant waren. Ich habe den Augenausdruck gelesen, eine halbe Stunde gesprochen über das, was die Augen transportiert haben. Und das war für mich ein großer Schlüsselmoment. Und deswegen ist diese Kunst des Augenlesens auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit und das, was ich auch weitergebe.
Das ist spannend, da möchte ich tiefer reingehen. Und zwar, weil ich jetzt in diversen Kontexten vor allen Dingen auch im tantrischen Bereich längeres Eye-Gazing gemacht habe. Also sind in unterschiedlichen Übungsformen. Ne? Manchmal ist es zum Beispiel so eine Art Who is in, wo man sich gegenüber voneinander sitzt und sich anschaut, tief in die Augen schaut und den anderen fragt, Who is in? Also wer möchte gerade aus dir sprechen? Und dann ist man wirklich präsent im Moment und denkt sich auch keine Geschichten aus, sondern man sagt das, was aus dem Inneren kommt. Und manchmal ist es einfach nur, sich in Stille in die Augen zu schauen. Ist das dann, wenn du sowas machst, ist das dann, also guckst du dann wirklich visuell, was in den Augen passiert, oder ist dann auch das, was durch den Blick intuitiv auch in dir hochkommt, aus dem Feld kommt? Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Facetten spielen da mit rein? Wahrscheinlich alle, aber ich bin neugierig.
Ja, also es ist ja immer ein Raum, den man öffnet, der auch eine gewisse Intention auch hat. Also es ist immer so, dass man sich auch einschwingt darauf. Also es gibt dann natürlich den Gleichklang. Da will jemand etwas, möchte gelesen werden und ich möchte empfangen. Und die Augen sind so das Unmittelbarste, was natürlich so ganz viel transportiert. Und wenn so ein geschützter Raum entsteht und auch eine Vertrauensbasis da ist, dann spielt sich da unheimlich viel ab. Dann wird quasi Seeleninformationen werden auch transportiert. Und das ist magisch und das ist auch sehr, ja, das ist auch, muss man erleben. Also das kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Das muss man wirklich erleben. Deswegen ist es mir auch wichtig, das auch zu üben. Und ich habe am Anfang immer gedacht, das geht gar nicht online, weil ich mache ja hauptsächlich Online-Ausbildung mittlerweile. Und früher habe ich natürlich hauptsächlich Präsenz gemacht, aber es geht auch online. Also das heißt, es ist auch wirklich das Commitment und dieses Momentum und auch wirklich den Blick auch natürlich irgendwo standzuhalten oder auch wirklich fließen zu lassen. Und ja, und es ist Nähe, die sich aufbaut und die natürlich auch im Beziehungskontext eine große Rolle spielt, ob man Augenkontakt überhaupt noch hat, zulassen kann. Und beim Dating kennen wir das natürlich auch, ne? Dass natürlich da auch, wenn der Augenkontakt matcht, dass da natürlich irgendwas Tiefes aus uns heraus wirkt, was uns sofort verbindet oder connecten lässt. Und genauso gut umgekehrt, wenn da nichts passiert oder keine Verbindung ist, merken wir das auch, wenn wir uns anschauen. Also es ist ganz, ganz interessant, die Augen einzuladen, überhaupt in das Miteinander wieder und mehr Raum auch zu lassen. Ist ja auch sehr kontemplativ, ne? Es ist wirklich auch Mindfulness, sich auch auf den Augenkontakt einzulassen, ja.
Ich möchte da noch einen Moment bleiben, weil ich das so spannend finde. Ich habe in meinem Buch auch so einen kleinen Abschnitt dazu geschrieben, Augen als Tor der Seele, weil ich das auch wirklich so wahrnehme. Und ich finde, das merkt man wirklich in dem Moment, wo man sich Zeit nimmt, mit einem Menschen eben in diese Verbindung zu gehen und sich gegenseitig in die Augen zu schauen. Total spannend, dieser Aspekt mit der Intention, ne? Wenn du die Intention mit reinnimmst, ich möchte etwas lesen und die andere möchte gelesen werden, die andere Person. Spannend ist manchmal, wenn es keine Intention gibt und dann mal so, hatte ich auch so Momente, wo man manchmal auch einfach Emotionen wahrnimmt, wie so eine Traurigkeit, die da ist. Und auch, also was mir mal so aufgefallen ist, ist, dass häufiger passiert ist bei so Eye-Gazing-Momenten, dass quasi das Gesicht total verschwimmt, ich mich so in den Augen verliere und manchmal das Gefühl habe, dass andere Gesichter in dem Gesicht der Person auftauchen und ich mich manchmal frage, was ist das? Sind das Reinkarnationen? Sind das Ahnenlinien? Kannst du dazu was sagen?
Also das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber natürlich aus Erfahrung meiner Absolventen, der Menschen, die bei mir lernen, dass es da natürlich auch Öffnung der Hellsinne gibt über diese Intuitionsübungen sind es ja auch. Ja, es ist ja auch Intuitionsschulung, Wahrnehmungsübungen. Und Hellsichtigkeit auch zeigt sich da oft, weil wir überhaupt dem Ganzen mal Raum geben. Was ist denn jenseits unseres Verstandes noch an Wahrnehmungsfähigkeit da? Da sind wir auch sehr unterschiedlich, kann man auch erkennen. Ja, also man kann Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit auch erkennen an gewissen Zonen. Und es ist mir auch schon begegnet, dass Menschen eben so Morphing-Erlebnisse hatten, wenn sie in ein Gesicht geschaut haben und ihre Wahrnehmung geöffnet haben, dass sie dann eben auch andere Formen, andere Menschen, andere Zeitalter auch sich gezeigt haben. Ja? Mhm. Und es ist eben wichtig, dass wir das alles eben auch wahrnehmen, erstmal neutral, uns auch das möglichst nicht uns erschrecken oder sonst irgendwas überhöhen, sondern einfach damit so umgehen, wir öffnen unsere Wahrnehmung und das, was da kommt, ist wertvoll für den Menschen und wir dürfen es einfach zur Verfügung stellen. Es ist auch so, ich lege großen Wert drauf, dass wir das auch, dass es wirklich auch so immer ein Angebot ist und dass wir nicht denken, oh Gott, was ist das jetzt für ein Mysterium, sondern es öffnet sich ein Tor und wir dürfen uns damit eben auch, wir dürfen das ausprobieren. Was macht das mit dem anderen Menschen, wenn wir das einfach schildern? Was gibt's da für Erfahrungen? Was gibt's da für eine Begegnung dann auch in diesem Moment? Ja, und diesen Raum des Vertrauens auch zu schaffen, dass alles, was dann da kommt, auch verdaubar ist für beide und ohne das jetzt in so ein riesen magisches Setting zu setzen, was so ganz, da bin ich zu bodenständig auch, um das eben auch nicht auch zu gründen und zu erden, weil ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir diese Intuition und auch diese hohe Wahrnehmungsfähigkeit, die wir alle irgendwo haben, ins Leben holen, aber eben auch ins Leben holen und damit ganz proaktiv auch umgehen. Und das macht große Freude und es ist auch manchmal sehr lustig natürlich. Ja.
Ja. Schön. Und ich finde auch schön, dass wir mit den Augen gestartet sind, weil die einfach wirklich dieses Tor zur Seele repräsentieren und einfach auch diese Tiefe. Ich glaube, jeder, der zuhört, hat das in irgendeiner Form, in irgendeinem Kontext schon mal erlebt. Jetzt sind die Augen natürlich nicht das Einzige, was wir im Gesicht haben, sondern wir haben natürlich Wangen, Mund, Stirn, Ohren, alles Mögliche. Gibt's da, wenn du ein Face-Reading machst, bei dir ein gewisses Schema? Gehst du dann von Ort zu Ort oder ist auch das intuitiv? Also du gehst jetzt, also hast du da eine bestimmte Vorgehensweise oder ist das völlig frei und offen, je nachdem, was gerade da ist?
Also bei mir ist es sehr, sehr offen und intuitiv und das versuche ich auch immer weiterzugeben, sich zu öffnen und eben nicht diese Struktur. Am Anfang macht man das, ne? Wenn man das ganze Wissen lernt, dann will man so ein Leitfaden. Man darf sich da auch ausprobieren. Erst gucke ich auf die Nase und dann die Stirn und dann mache ich mir halt irgendwo so ein Konzept. Aber wie bei einem Künstler, der auch Aktzeichen lernt und sonstige Techniken und die dann alle wieder verlässt, um dann das Wesentliche letztendlich zum Wesentlichen zu kommen, ist es auch im Face-Reading. Wir nähern uns von diesen Richtungen, um dann uns wieder davon zu befreien, auch leer zu machen und das dann abzurufen, was irgendwo ist, aber eben erstmal die Wahrnehmung und Intuition einzuladen. Und wir sehen mit dem Herzen, nur mit dem Herzen gut, das ist ja auch so ein Spruch, der ist ganz klar, wir öffnen unser Herz und unsere Intuition und das, was dann sich zeigt, damit fangen wir an. Und natürlich auch so ein bisschen, das ist am Anfang auch noch ein bisschen konkreter, das, was stark ausgeprägt ist. Weil das ist ein Hinweis, das ist eine Stärke, das ist das, was wirklich für den Menschen wichtig ist. Weil das kann eine Aufgabe sein, so ein ganz stark ausgeprägtes Areal, woran man auch lernt, ne, was man ins Leben bekommen hat, um damit wirklich seine Erfahrungen zu machen. Ne, also wie bei dir, ich darf ja auch ein paar Sachen über dich sagen, ne, ist es dein voller Mund, dieser Gefühlsreichtum, der dafür steht, dass du mit ganz viel Gefühl und Genussthemen hier in dieser Welt stehst und dich damit auseinandersetzen darfst, was das alles macht. Und so ist es eben auch, dass jemand mit einer sehr großen Nase zum Beispiel, mit einer großen Führungskompetenz, mit etwas, ne, was diese Nase steht für unseren Selbstprofilierungswillen, dass das ein Thema sein kann, wenn wir das eben als erstes sehen. Und die Ohren sind auch unheimlich interessant, weil sie unsere seelischen Bedürfnisse widerspiegeln, unsere tiefen Schichten, weil das Ohr ist ja als Baby, das Erste, was quasi fertig ist. Und das ist der Hinweis darauf, dass wir da eben auch Lebensaufgaben oder Anteile, Talente sehen, die unbedingt gelebt werden wollen. Und wir sind ständig in Veränderung, also unsere Entscheidungen und unser Unterlassen formt uns auch unser ganzes Leben lang. Wir bleiben ja nicht so, wie wir mal waren. Das ist immer alles in Veränderung. Aber die Ohren, das entwickelt sich nicht so leicht zurück, was da in den Ohren steht, weil das ist wirklich wie so ein, ja, ein Print, der immer wieder ruft, hey, hallo, ich möchte gerne, ja. Da sehen wir so Talente wie musikalisches Talent, durfte ich bei dir auch sehen, wie schauspielerisches Talent, wie Kommunikationstalent, wie Hellhörigkeit, ne, unser Klangvermögen auch, also die Ohren, Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel auch. Also die Ohren sind ganz, ganz spannend. Aber um da auf die Anfangsfrage zurückzukommen, sich führen zu lassen und dann auch das wahrzunehmen, was der Mensch einem zeigt, was für den Menschen jetzt wichtig ist, gesehen zu werden. Das ist die Aufgabe, da hinzukommen.
Interessant, jetzt haben wir schon über Nase gesprochen, über Mund, über Ohren. Wie ist es so mit den Übergängen? Also es gibt ja auch Übergänge von, ne, von Nase zum Mund, Wangen zu den Ohren. Magst du dazu was sagen, wie du darauf blickst?
Ja, also es gibt natürlich noch viele Merkmale, also ganz viele Bedeutungen. Das Jochbein, das Kinn zum Beispiel, Übergang von die Nase, hat hier so einen Nasensteg ganz unten. Und der Übergang quasi von dem Pallium, so nennen wir diesen Bereich hier zwischen Mund und Nase und der Nasenspitze. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Areal im Beziehungskontext, weil da sehen wir unsere sexuelle Ansprechbarkeit und unsere Feinsinnigkeit auch in Verbindung zu gehen auf eine eher feinsinnige Art und Weise, nicht die rein körperliche. Also wir können eben im Gesicht auch viele Talente sehen, auch in der, die für die Partnerschaft eine Rolle spielen und auch Bedürfnis. Ja? Und so ein Nasensteg, der möchte feinsinnig angesprochen werden. Der hat eben eine große Verbindungsfähigkeit, die sich eher auch so in Ehrfurcht vor dem Leben ausdrückt. Jedes Wesen, jede Kreatur hat seine Berechtigung und man fühlt sich mit allem verbunden. Das ist eine sehr spezielle, auch spirituelle Art, in Verbindung zu sein mit der Welt, mit der Schöpfung. Und deswegen auch die Verbindung mit einem Menschen, mit einem Partner, die ist eben auch mit dieser universellen Feinsinnigkeit verbunden. Die rein körperliche Verbindungsfähigkeit, die sehr geerdet ist, die sehen wir am Nacken zum Beispiel, an einem kräftigen Nacken. Da ist eine große sexuelle Ausdauer zum Beispiel auch da und auch eine große Freude, oft ne, in körperliche Verbindung zu gehen. Also da wir sehen, jedes kleinste Teil, und du sagst jetzt Übergänge, hat eine Bedeutung. Ja. In jeder Form steckt eine Information.
Jetzt warst du gerade schon beim Nacken, das hätte ich jetzt überhaupt nicht zum Face Reading dazu gezählt. Also wo gibt's denn da, also wo hört das auf, wo fängt es an? Gibt's da?
Also der ganze Körper spricht. Also wir in der Psychophysiognomik, deswegen sage ich es immer dazu, das ist die Lehre von allen Arealen in ihrem Zusammenhang. Ja, also das bedeutet die Erkenntnis von dem Zusammenspiel zwischen Seele und Körper. Das ist die Übersetzung. Und da gehört alles dazu. Die Schultern, die Hände, die Füße, unsere ganze Proportion, in welchem Naturell sind wir unterwegs. Wir unterscheiden so drei Grundnaturelle. Und da kann man zum Beispiel auch total viel erkennen, ne? Wie, was für ein Typus bin ich letztendlich und was für Bedürfnisse habe ich? Und das ist so eine Grundlage, die auch ganz viel, ja, natürlich uns selbst Erkenntnis schenkt und natürlich auch Erkenntnis, wie mein Gegenüber so unterwegs ist. Ja. Und ja, vieles, was wir eben auch in der Physiognomik lernen, hilft uns auch jenseits der Schönheitsideale schauen zu lernen. Ja, weil es gibt, wenn man das so macht, eigentlich gar kein schön und unschön mehr so krass, sondern eigentlich nur noch interessant, ja. Und das ist ein schöner Side-Effekt, den wir natürlich auch, ja, in unserem Leben gut gebrauchen können, ne, für unsere Selbstbewertung und natürlich auch für das Anschauen und das Sehen lernen des Gegenübers, wie der Mensch eben wirklich ist.
Jetzt hast du ja den Face Reading Guide für erfüllte Beziehungen geschrieben. Jetzt bin ich neugierig, was unter Beziehungen für dich alles reinfällt, oder ich bin um das noch konkreter zu machen, sehr neugierig, in welchem Kontext kann ich dieses Wissen denn anwenden und was würde für mich Sinn ergeben? Also du weißt ja, ich komme aus der Ecke Selbstliebe, ne? Also auch die Beziehung zu sich selbst hilft mir Face Reading, und da will ich jetzt erstmal gerne anfangen wollen. Wir können gerne über alle möglichen Formen von Beziehungen sprechen, aber würde mir es helfen, mich selbst besser zu verstehen, wenn ich mein Gesicht lese? Und wenn ja, wie? Also ein paar Sachen hast du mir schon erklärt. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel schon rausgezogen. Aber warum sollte man das auf dem Schirm haben?
Ja, weil du natürlich erstmal immer dir selbst ins Gesicht schauen musst, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. Weil du kannst nicht bei anderen lesen, ohne dich selbst gelesen zu haben. Und es ist so bereichernd, wenn man seine Potenziale wirklich kennt und seine stärksten Kräfte, das ist jetzt nochmal neutraler ausgedrückt, das, was einen antreibt, was durch einen Menschen selbst eben auch immer wieder gelebt werden will. Und das fordert uns manchmal sehr heraus, aber es sind auch unheimliche Schätze darin. Und das letztendlich auch zu sehen, dass wir zum Beispiel, ich kann ja nur sagen, ich habe ein sehr breites Jochbein. Dieses breite Jochbein steht für Kampfgeist, Beharrlichkeit, für den Wunsch, seine eigene Originalität auf die Welt zu bringen. Ja, es ist sehr kraftvoll. Aber wenn sich das so ein bisschen zu viel Raum nimmt, so ein Areal, wenn man das nicht in Schach hält, dann kann das auch sehr herausfordernd sein, weil dann kann man auch stur sein, dann kann man auch manchmal so ein bisschen mit der Tür durch die Wand oder im Kopf durch die Wand oder auch manchmal Rechthaberqualitäten entwickeln, wenn man vielleicht auch anderes ein bisschen verstecken will und so weiter. Also Areale können sich auch verselbstständigen und man fragt sich, ja, warum ist das so? Und da hinzugucken und zu sagen, hey, das ist eigentlich eine neutrale Fähigkeit, aber du entscheidest als Regisseurin deines Lebens oder Regisseur deines Lebens, wie du das Ganze in Beziehung bringst, wie du es harmonisierst. Und oftmals ist es natürlich, und da sind wir wieder bei diesem Thema auch Selbstliebe, wenn wir uns selbst so akzeptieren und uns kennen, eben mit den Herausforderungen, mit den Gegensätzen, die wir auch in uns haben, mit den vielen Facetten, dann haben wir natürlich auch ein friedvolleres, sichereres Gefühl und können uns in unserem So-Sein besser akzeptieren. Und jede Begegnung ist ja letztendlich auch eine Selbstbegegnung. Ja, also wir haben ja auch ganz viele Begegnungen, die uns Dinge spiegeln und wo wir lernen. Jede Beziehung, jede Begegnung ist auch ein Lernfeld. Ja, und die Menschen, mit denen wir eng in Beziehung sind, ob es Familie sind, natürlich auch Partner, die haben ja immer auch einen Spiegel, einen Lerneffekt für uns dabei, so dass wir uns noch besser kennenlernen. Und das Face Reading hilft da natürlich. Das hilft und ist eine Abkürzung, wie so eine Brücke. Ne?
Da sind wir bei dem Punkt, warum ich das total feiere, dich hier im Podcast zu haben, weil es hat ganz viel mit bewusster Wahrnehmung zu tun. Erstmal auch sich selbst anzunehmen, auch mit all den Facetten und markanten oder weniger markanten Merkmalen im eigenen Gesicht. Was mir jetzt gerade so hochgeploppt ist, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Stelle deplatziert ist, aber irgendwie nicht. Ich habe es gerade gefühlt, so dieses ganze Thema Schönheitsoperationen. Du hast jetzt vorhin mal volle Lippen bei mir angesprochen. Es gibt ja jetzt die ein oder andere Person, die sich bewusst volle Lippen spritzt. Wie blickst du auf so ein Thema? Ist es dann eben, sich nicht so anzunehmen? Wie blickst du darauf als Face-Readerin? Weil es wird ja doch, finde ich, in meiner Wahrnehmung mittlerweile sehr viel Schönheitskorrektur betrieben. Aber das ist ja genau das Gegenteil davon, sich eben nicht so anzunehmen mit den wundervollen Merkmalen, die uns auszeichnen und auch mit unserem Wesen zu tun haben.
Genau. Also, boah, das ist ein tolles Feld. Also ich rede da sehr gern drüber, weil das natürlich auch ein ganz aktuelles Thema ist. Also grundsätzlich sind wir ständig in Veränderung. Für mich ist es erstmal wichtig, dass wir uns erstmal kennenlernen, wie wir sind, dass wir uns anschauen, wie wir sind, dass wir uns akzeptieren, wie wir sind, dass wir auch checken, ja, was ist denn da auch an, sind da alles an Goldnuggets drin? in dem, was wir schon mitbekommen haben. Weil wir werden ja schon auch immer drauf gepolt, uns zu vergleichen, und wir werden beurteilt, und wir verlieren uns ja auch auf diesem Weg, wenn wir hier auf die Erde kommen, ne? Oder wir werden einfach immer wieder abgelenkt. Und da ist das natürlich ein wunderbares Ding, wenn wir sagen, okay, das und das ist jetzt in uns und das haben wir. Aber wir können natürlich auch sagen, okay, das kann ich nicht so gut, da bin ich nicht so talentiert, das möchte ich gerne verändern. Bei mir war das zum Beispiel, Alexander, ich mache jetzt hier mit dir einen Podcast, ich habe selber einen YouTube-Kanal, ich stehe auf Bühnen. Ich habe so eine krasse Kommunikationshemmung gehabt in meinen jungen Jahren, die man daran gesehen hat, dass ich ganz enge Nasenflügel hatte. Nasenflügel sind mit den Lungenflügeln verbunden. Mhm. Ich habe immer unheimliches Lampenfieber gehabt, war nervös, und das wurde immer krasser und einengender. Und in diesem besagten Reading von dieser Frau, die mir das sofort gesagt hat, ne, das kannst du nicht so gut, aber du hast ja das Jochbein und du hast Willenskräfte, ja, das und das und das kannst du ein bisschen verändern, mach Atemmeditation, geh joggen und mach dies und das, lern die ersten Takte von so einem Vortrag auswendig, ganz unkompliziert, dann werden die weiter. Und dann kriegst du dieses Tool. Es ist natürlich Arbeit. Es ist Arbeit an der Begabung, weil sie hat dieses Level. Aber das heißt nicht, dass du determiniert bist, sondern du musst halt Energie reinstecken. Sinnvoll ist es natürlich, dass wir nicht hauptsächlich Dinge befeuern, für die wir nicht so begabt sind. Die anderen, die sind ja einfach da. Die sollten wir schon kennen. Aber wir verändern uns auch, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Sport machen, wenn wir dies machen oder jenes machen. Und so ist es auch mit den Schönheits-OPs. Wenn wir eine Entscheidung treffen, uns verändern zu wollen, dann kann ein Eingriff, der in diese Richtung geht und ganz bewusst uns dabei unterstützt, auch gut sein. Das heißt, ich verteufle das nicht. Aber es ist total wichtig, dass wir es wissen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, in 90% der Fällen wissen wir es eben nicht, was wir da tun. Und wenn wir jetzt eine gerade Nase haben oder einen Nasenhöcker, der von motorischem Fleiß und Agilität und Aktivität und viel intrinsischer Motivation erzählt, und das ist unser Skill, und wir lassen uns dann eine kleine Stupsnase operieren, dann ist das ein Shift, wo der Körper oder das System erstmal auch irritiert ist, wenn das ganz unbewusst passiert. Weil es ist eine andere Energie. Innen wie außen, außen wie innen. Es macht was mit unserem Innen, wenn wir so einen Eingriff haben. Und das kann unglaubliche Konvulsionen herbeirufen, weil man nicht weiß, was ist denn jetzt los? Warum bin ich jetzt auf einmal nicht mehr so straight? Was ist denn da los? Und keiner kommt drauf, dass das damit zusammenhängt. Und das ist einfach, und beim Mund ist es so, dass wir uns mit den vollen Lippen, die wir uns spritzen lassen, Gefühlsreichtum und mehr Emotionalität ins Leben holen. Und das kann sehr bereichernd sein, wenn wir uns das innerlich wünschen. Wenn wir aber die Disziplin und die Disziplin in unserem Leben, die vorher da war mit etwas schmaleren, festeren Lippen, wenn wir die brauchen und wenn die zu uns gehört, dann ist auch das nicht so einfach. Und ich sag mal noch ein anderes Beispiel. Ich habe sehr, sehr viele Kundinnen, Kunden, Klienten, Klientinnen gehabt, die nach solchen Schönheits-OPs, weil sich das ja auch irgendwann mal rumgesprochen hat, zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht jetzt. Es gibt dann ja auch Verwachsungen, wenn eine Energie wieder zurück will. Und dann ist eben dieser Circulus Viciosus angerichtet, ne? Also dass man dann nochmal und nochmal. Eine Frau hat sich volle Lippen spritzen lassen und kam mit der Attraktionsenergie, die sie ausgestrahlt hat, nicht klar. Die kam nicht damit klar, weil sie gar nicht der Typ war, dass er auf einmal so angeschaut wurde oder eben auch so eine Aufmerksamkeit auf ihrer Sinnlichkeit, die sie sich dahin geholt hat ins System. Das ging nicht. Und sie wurde immer dicker und hat sich immer unattraktiver angezogen. Die wurde ganz unglücklich, weil sie das in irgendwo auf einer anderen Art und Weise kompensiert hat.
Kompensiert hat.
Wusste aber gar nichts davon. Also es gibt die unterschiedlichsten Zusammenhänge und es ist immer so interessant, einfach dahinter zu schauen. Und es kann auch nach vorne gehen, natürlich, wenn man irgendwas macht, wohin man sich wirklich sehnt und das supportet, dann ist das auch, kann es auch gut sein, aber man muss es halt wissen. Ja.
Oder, das ist jetzt so mein Take, es kann sich auch in der Rückschau erschließen. Also Bewusstsein und Achtsamkeit kann ja auch im Rückblick geschehen. Beispiel, mein linker Arm ist komplett zutätowiert. Ja. Ich habe ein großes Herzchakra auf meiner Brust tätowiert und ich habe hinten auf meinem Rücken was tätowiert auf Herzhöhe. Meine Geschichte ist, ich habe Emotionen komplett abgeschottet von mir. Ich habe mich zugemauert. Ich habe mich auch visuell zugemauert, denn die Stellen, die ich tätowiert habe, waren die linke Seite, die emotionale Seite, und zwar komplett als Sleeve und mein Herz, vorne und hinten. Mhm. Ist mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe ja sogar ein Herzchakra tätowiert in der Zeit, wo ich noch gar nicht so viel mit den Themen am Hut hatte. Ich fand es einfach cool aussehend und irgendwie hatte ich unterbewusst eine Verbindung mit dem Herzen, aber ich habe es zu tätowiert, zugekleistert, zugemauert und mir ist es in der Rückschau aufgefallen. Also ich bereue gar nichts. Für mich ist es total wertvoll, das zu wissen, was ich da gemacht habe und die perfekte Erinnerung an einen Lebensabschnitt. Und ich habe, seitdem ich in das Bewusstsein gekommen bin, was meine Themen angeht, mich auch nicht weiter tätowieren lassen. Und gar nicht, weil ich irgendwie dachte, dass, also irgendwie aus mir heraus brauchte ich kein Tattoo mehr. Mhm. Also es ist jetzt schon über 10 Jahre her, 12 Jahre her, dass ich mir das letzte Tattoo habe stechen lassen. Mhm. Und es ist total verrückt. Dieses ja. Bewusstsein hat das einfach, und das ist, finde ich, sehr parallel zu dem, was du gerade sagst. Also, ja.
Ja, total interessant. Wir machen so viel unterbewusst auch. Manchmal ist es eben auch ein Learning, ne? Wenn man sich in irgendeiner Form verändert und dann eben in der Rückschau guckt, wozu war es gut, was habe ich dadurch gelernt. Deswegen ist es immer so schwierig und das ist, wenn wir versuchen, wir wollen uns natürlich auch, wir suchen Halt, wir suchen eben ein Wissen, was unumstößlich ist, aber das ist es nicht. Wir sind immer wieder aufgefordert, urteilsfrei auf die Dinge zu schauen. Und bei jedem Menschen ist sowieso immer ein anderes Universum am Start. Und sich dem sensibel zu nähern und wirklich das als Angebot zu nehmen und wirklich zu gucken, ja, und nicht von einem wieder aufs andere, auf den anderen zu übertragen. Und das ist ja das, was mich so fasziniert, weil ich es so spannend finde, mich immer neu einzulassen, weil jedes Mal zeigt sich wieder was ganz anderes. Und ich lerne so unendlich viel. Und wenn man sich letztendlich daran festnagelt oder hangelt, dass gewisse Dinge sind so und so, gebe ich die weiter, ja. Das funktioniert nicht, weil wir sind einfach auch so im Wandel im Moment und wir haben so viele, ja, so viele Möglichkeiten der Veränderung, dass wir da einfach auch flowy mitgehen dürfen. Ne? Also das ist ganz schön.
Ich merke gerade, wenn ich so in mich reinspüre, dass ich total excited bin, weil ich einfach 1000 Fragen habe, die, und das ist ein gutes Zeichen, einfach in alle möglichen Richtungen gehen können. Aber was natürlich jetzt auch in Bezug auf deines Buches total wichtig ist, weil ich halte hier das Cover nochmal in die Kamera, man sieht da einen Mann und eine Frau, die sich auch ins Gesicht schauen und versuchen, ihre Gesichtsmerkmale verstehen zu wollen, nehme ich mal an, ähnlich wie der Titel des Buches. Und es sieht aus wie ein Paar. Jetzt bin ich Single, also ich bin aktuell nicht in einer Partnerschaft. Also es sind jetzt eigentlich 2 Fragen und du darfst dich entscheiden, in welche Richtung du gehen magst. Wie kann mir die Fähigkeit von Face Reading oder ein bisschen mehr darüber zu wissen helfen im Dating-Kontext? Das heißt, wenn ich eine Person kennenlerne, für die ich mich öffnen möchte, auch auf einer romantischen Ebene, und wie kann es mir in einer bereits bestehenden romantischen Partnerschaft helfen? Mhm. Du darfst gerne wählen, in welche Straße du reingehst, da gibt es sicherlich auch
ja. Ach, cool.
Scheidewege. Ja. Aber genau, das ist ja das ist ja auch so ein ganz zentrales Thema auch in deinem Buch, deswegen lass uns reinspringen.
Ja, also für beide ist es natürlich hilfreich und ich schreibe in meinem Buch über beide Möglichkeiten, wie das Face-Reading helfen kann. Bei der Partnersuche, bei dem, ja, wie man sich auf Dating-Portalen auch verhalten kann, anders verhalten kann, wenn man Face-Reading-Wissen integriert. Und natürlich in der Partnerschaft. Ich fange aber mal wirklich mit den beiden auf dem Cover an, weil das ist echt cool, dass du das sagst. Die sind ein Paar. Und das ist auch kein Stockfoto, sondern diese beiden sind auch im Buch porträtiert. Das heißt, ich habe 5 Paare in dem Buch, ein gleichgeschlechtliches, 4 Heteropaare, die cool mit mir diesen Weg gegangen sind, sich analysieren zu lassen in einer Paaranalyse. Und dann habe ich nach 7 Monaten nochmal ein langes Gespräch mit ihnen geführt und wir haben abgedatet, was ist in dieser Zeit passiert und welche Transformation ist passiert durch dieses Bewusstsein. Ja. Und diese beiden, die da auf dem Titel sind, da war großes Hallo, als die Fotografin eben zu ihnen fahren sollte. Nach der ersten Analyse hieß es, ja, wir wissen gar nicht wirklich, ob wir zusammenbleiben wollen. Wir sind schon 2-mal getrennt, jetzt sind wir wieder zusammen, jetzt haben wir dieses Buchprojekt, aber eigentlich ist schon wieder Rappels im Karton. Und es kam die Analyse und die war auch neutral. Natürlich war der Sinn der Analyse ist, dass beide Partner zuhören, was ich über jeweils den einen sage. Das heißt, dass sie kennenlernen, was beim anderen Phase ist, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, und bei sich selber auch. Und alleine, indem man das sagt, gehen schon Welten auf, weil man natürlich in seinem Fahrwasser ist, weil man denkt, man hat ja Urteile, warum, was nicht klappt, die Kommunikation nicht und dies und das. Und man sagt, es ist mangelnde Wertschätzung und es ist dies und das. Wenn man aber merkt, der kann ja gar nicht anders, dann denkt man, ach du liebes Bisschen, was haben wir der ganze Zeit rumgekaspert? Da passiert schon viel. Und bei den beiden war es eben auch so, dass verfahrene Verhaltensweisen, das kann man im Buch auch nachlesen, das erzähle ich ganz ausführlich, die waren alle so offen, das ist so schön, was da eben an Urteilen das Ganze zur Trennung geführt hat, immer wieder. Ja? Und die beiden sind wieder zusammengekommen, aber auf ihre ganz eigene Art. Und das ist eben auch schön. Also Uli, die ist Fotografin, die auf dem Titel ist, hat das jetzt auch in meinem Buchlaunch nochmal erzählt. Sie haben sich nach dieser Analyse wirklich rausgenommen, ihre Art von Beziehung zu leben. Die wohnen getrennt in einem Haus, die haben ein Kind, die fahren getrennt in Urlaub, die haben ihre getrennten Sachen, sind trotzdem viel zusammen. Und dieses Face-Reading hat ihnen die Erlaubnis gegeben, wirklich zu sehen, wie unterschiedlich sie sind und wie sie sind und eine Lösung zu finden, pragmatisch auf dieser Basis zu sagen, hey, wir wollen aber trotzdem zusammenbleiben. Und das ist so, diese ganzen Bilder, die wir haben, so müsste es sein und nur wenn es so ist, dann ist es richtig oder intensiv und dann ist es wirkliche Liebe und dann ist es tralala und hopsassa. Das können wir alles über Bord schmeißen, wenn wir uns das Face-Reading nehmen. Und genauso ist es beim Dating, dass wir natürlich auch gucken, was wollen wir eigentlich für einen Partner? Das Beuteschema, das ist ein Riesenthema. Wir sind manchmal in so einem Programm unterwegs, das ist jenseits von unseren wirklichen Wünschen. Und deswegen passiert das Matching auch nicht. Und sich mal wirklich anzugucken, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Und dann kann ich oder kann das Face-Reading sagen, welcher Mensch passt denn dazu? Und oftmals sieht der ganz anders aus, als man so immer unterwegs war. Ganz konkret, wirklich, diese Anziehungsschiene neu zu definieren, das hilft.
Ich wollte schon gerade sagen, wollen wir es nicht konkret machen? Also ich bin ja gerade auf dem Markt.
Ja.
So. Okay. Mhm. Was für Informationen bräuchtest du jetzt von mir, um mir klare Tipps zu geben, nach was ich Ausschau halten darf? Ja. Ich bin nicht, was wir ausklammern können, ist aktuell Dating-Apps, weil ich nicht ich date nicht online, aus unterschiedlichsten Gründen für mich einfach uninteressant geworden. Ich mache das wirklich es darf passieren. Mhm. Im echten Leben. Ja. Da kann man natürlich auch Orte suchen, Events oder was weiß ich, aber im echten Leben.
Ja.
Aber was bräuchtest du mir von mir für Infos, wenn ich dich um Hilfe bitten würde? Mhm. Anita, ich suche die Partnerin für XY. Ja.
Dann würde ich dich jetzt als erstmal konkret fragen, also du bist ja offen, auf was für Frauen fliegst du denn oder springst du denn an oder gibt's denn so ein Muster letztendlich auch in deiner Vita, wo du sagst, das ist schon auch so ein bisschen mein Beuteschema?
Kannst du das beschreiben? Das ist sehr offen. Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ausgeprägte Wangenknochen sehr mag. Mhm. Ich mag auch volle Lippen. Mhm. Ich finde das schwierig. was mir gerade schwerfällt, ist das so aufs Äußere zu reduzieren. Aber das ist so, wenn ich so rückschaue, so diese prägnanten Wangenknochen und volle Lippen sprechen mich sehr an. Mhm.
Genau, aber ist das reicht schon.
Gesicht bezogen?
Das okay, reicht ja. schon. Aber jetzt noch zwei, drei Infos. Was wünschst du dir jetzt so ideell von einer Partnerschaft? Oder wie soll die Partnerin sein? Ne? Was soll sie mitbringen an Eigenschaften, die du gut findest?
Ein offenes Herz, eine ausgeflippte Seite irgendwo auch, also nicht so zu sehr in so einem Standardkorsett zu denken, sondern irgendwie frei zu sein, Freiheit gemeinsam leben zu wollen und trotzdem, also Freiheit ist jetzt auch ein großer Begriff, ne, kann man ja auf viele Lebensbereiche, aber ich übertragen, jetzt meine jetzt gar nicht so sehr in Form von Freiheit im Sinne der Beziehung, auch das vielleicht möglich, aber eher so der Lebensstil. Sich frei aufzustellen, zu reisen. Vielleicht hat man nicht den einen Ort, an dem man lebt, sondern einfach offen zu sein, kreativ zu sein, sich auch. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich da tatsächlich immer wieder auch zuletzt mit gemerkt habe, im beidseitigen Einvernehmen, dass das nicht funktioniert mit uns. Ich bin sehr in meiner weiblichen Energie. Ich lasse gerne auch fließen. Ich fließe mit dem Leben. Ich kann mich disziplinieren und dann auch eine Zeit lang gut durchknallen. Aber ich brauche diesen Fluss, diese Leichtigkeit, dieses auch mal passieren lassen und offen zu sein auf das, was kommt. Wenn jetzt aber eine Frau in mein Leben kommt, die sehr stark das Bedürfnis hat, einen männlichen, sehr männliche Energie auch in deren Arme sie sich fallen lassen möchte, zu bekommen, dann habe ich gemerkt, ich bin nicht der Richtige für dich. Mhm. Ich möchte zusammen flowen können mit dir. So dieses, wir schauen mal, was passiert. Und wir können aber auch switchen und sagen, hey, jetzt fokussieren wir uns mal eine Zeit lang, aber dieses Flowen und Fließen lassen, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges.
Mhm. Ja. Ja, also, dieses Herzthema, ne, das, was du beschrieben hast, diese beiden fülligen Wangen, die du da angedeutet, die du auch hast, und das Herzthema ist natürlich auch ein zentrales, weil du ja dein Herz geöffnet hast, das Buch geschrieben hast und dich damit auseinandergesetzt hast. Also, dass da Herzenergie fließt, das hast du schon intuitiv letztendlich als Anziehungsareal gewählt. Und das ist schon mal fein. Das bedeutet aber, in der Regel sind Menschen mit einer Herzenergie, das ist ein Areal aus dem Ruhenaturell, also das heißt, das ist ja weiches Gewebe, haben sie ja auch schon was Weiches, ja, was eher, ja, vielleicht auch schon auch Weibliches. Und da bei den ganzen anderen Dingen, die du so sagst, die du dir wünschst, ne, also volle Lippen ist auch wieder etwas eher Weiches, Gefühlsorientiertes, aber so diese gewisse Eigenständigkeit und auch eben vielleicht nicht diese klare weibliche Anlehnungsbedürftige, du bist jetzt mein Held und ich bin auch ein bisschen die Prinzessin, ne, das ist ja so dieses Muster, das nicht zu leben, da braucht's auch jemanden an deiner Seite, der auch ein bisschen Bewegungsenergie hat. Also auch eine Dynamik. Das sind auch Frauen, die jetzt auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen sportlicher sind, um es ein bisschen auf dem einfach auszudrücken und eben auch gerne sich bewegen. Das hat auch einen ganz klaren Ausdruck auch im Körper. Also die sich auch bewegen. Und das heißt, längere Beine gehen auch immer mal größere Schritte, sind auch mutig, machen auch mal einen Satz, ne, ins Ungewisse. Da gibt's natürlich auch noch andere Areale, etwas, also ausdrucksvolle große Ohren sind auch eine innere Sicherheit, die da ist. Also wenn Frauen zu ihrer Weiblichkeit, die ja auch was Weiches hat, auch noch eine starke Stabilität haben sollen, dann sind das so ein paar Eckpunkte. Und es ist halt auch, ja, so dieses Spielerische, ne, dieses Ausprobieren und das Kreative, das sind auch Sachen, die so ein bisschen im Empfindungsnaturell unterwegs sind. Also das sind auch Frauen, die eine gewisse Durchlässigkeit und Zartheit haben auch, ne, also dieses sich einlassen können Und aber auch ein paar Bewegungsanteile. Also für mich wäre jetzt so ein Bewegungsempfindungsnaturell mit ein paar odischen Ruhenaturellanteilen, die eben auch ein bisschen weicher sind, weil du hast auch weichere Formen. Du bist kein kantiger, sehniger Mensch, ne? Und auch deine Hände sind weich. Du fasst auch gerne an, ne? Also die Fingerkuppen, ne, sind weich. Jamie Oliver Hände hast du zum Beispiel, ne? Hast du den schon mal kochen sehen irgendwie? Den Koch, der fasst alles an, der muss alles riechen. Also Sinnlichkeit auch mit den Händen. Also da jemand, der auch das liebt, auch gutiert. Und ich gehe mal davon aus, du hast dich ja jetzt auch sehr viel mit dir auseinandergesetzt, dass das jetzt nicht vielleicht so von deinem Beuteschema abweicht. Aber wenn du jetzt jemand wärst, ich mach mal den Fall auf, der gesagt hat, ich habe jetzt schon so viel erlebt und ich bin so viel gereist und ich habe so ein Struggle-Leben, ich meine, ne, habe so ganz viele Phasen durchlebt. Ich möchte jetzt mal einen Platz finden. Ich möchte jetzt sowas wie Familie gründen oder auch mal hier Stabilität. Dann wäre eine Frau auch richtig, die vielleicht ein bisschen weicher und gegründeter ist, mit der man das gut machen kann. Und das wäre dann eben nicht dieses jetzt noch auf lange Sicht eben reisen, mobil zu sein und überall auf der Welt sich zu Hause fühlen. Na, also das jetzt nur mal als Kontrast. Aber und so kann man natürlich sich da so ein bisschen auch nähern, ne, an dem, was glaubt man, manchmal verändert sich das auch im Gespräch, ne, dass man denkt, ja, das will ich eigentlich. Aber wenn man dann Alternativen hört, zu sagen, ja, ist es immer noch mein Modell oder ist dieses Programm, hat das Programm auch ausgedient? Also das sind alles Inhalte, die man natürlich, wo man auch ein bisschen Zeit braucht, Alexander, klar, ne? Aber du, ich glaube, du hast eine Ahnung, ne, wo das hingehen könnte.
Ja, und das Gegründete im Visuellen, wie macht sich das
Ja, also
bemerkbar? Hast du da?
wenn jemand etwas gegründeter ist, also geerdeter, dann sind die Formen eines Menschen eher weicher und runder. Und das heißt, da ist nicht das sehnige, große Bewegungsnaturell und auch nicht das ganz zarte, filigrane der Empfindungsanteil mit feinen, zarten, durchlässigen Formen, sondern da ist auch ein bisschen mütterliche Energie, da sind weichere Formen, ein bisschen Oberweite, ne? Das ist auch odische, weiche Energie, diese Kontaktbäckchen, ja? Es kann sich alles mischen, aber jemand, der ein bisschen gegründeter und bodenständiger ist, ist eher im Ruhenaturell und hat eher etwas weichere Formen, ja? Vielleicht auch, wo sich die zeigen, ne? Kann sich auch an der Hüfte oder am Hinterteil, egal, also weichere Formen, ja, nicht das dynamische, muskulöse, immer auf dem Sprung sein. Also das ist auch,
Interessant.
ne, das sind auch Dinge, die wir, und manchmal im Leben, ich meine, manchmal ist es ja auch so, es verändert sich da ja auch das, was man auch braucht, ne, sich dem auch zu öffnen. Und dann, wenn man wirklich jemanden für lange Zeit sucht, wenn das ein Wunsch ist, dann ist meine Erfahrung die, dass man sich einlässt und auch immer wieder versucht, Kompromisse zu finden. Also das ist einfach, man kann das Matching vielleicht eine Zeit lang halten, wenn die Anziehung stimmt, wenn man den Menschen noch liebt und die Lebensphasen verändern sich, die Bedürfnisse, kann man wieder auseinandergehen, aber man kann dann auch sagen, gut, wir machen es trotzdem zusammen. Und da gibt es auch ein Paar, das fand ich so schön, ne, war ja jetzt vor ein paar Tagen mein Lounge und eins der Paare, die auch im Buch sind, die sind seit ihrem 16. Lebensjahr zusammen, haben 5 Kinder, eins davon aus dem Kinderheim, 4 eigene. Und die sind, jetzt ist der Jüngste 17 und die sind jetzt vor dem Empty Nest Phase. Und die beiden haben erzählt, dass sie jetzt erst anfangen, sich selber so zu entdecken mit ihren Eigenheiten. Die haben sehr synergetisch und sehr liebevoll, also ein ganz strahlendes Paar, im Empfindungsnaturell miteinander gelebt und haben alles gewuppt, wirklich unglaubliche Lebensleistung. Und jetzt nach dem Reading haben die erzählt, sie fangen an, ne, er ist halt so ein Abenteurer, er fährt jetzt alleine ins Himalaya zum Wandern und sie nach Hawaii, weil da ist es schön warm, die hat eben auch so ein bisschen Schönheitssinn und macht da alleine eine Reise jetzt parallel. Die fahren aufs Wacken-Festival zusammen, aber fahren auch mal in ein schönes Hotel, weil sie das will. Und das fängt jetzt erst an. Und wie krass schön ist das, ne? Also auch in den Unterschieden dann zu merken, hey, was nicht zusammengeht und wenn einer gar keinen Bock hat, dann machen wir es halt auch alleine und das ist kein Vertrauensbruch und da, wir sind trotzdem zusammen und die wirklich, die haben dann darüber geredet, das ist eigentlich noch schöner und wir haben nicht Angst, dass unsere Beziehung darunter leidet, sondern wir erlauben uns das jetzt. Ne? Mhm.
Schön. Ich weiß es ehrlich gesagt für mich gar nicht, gerade ob ich was Festes oder Verlangen suche, aber es sind auf jeden Fall die Tipps, die du mir jetzt gerade gegeben hast, sind sehr wertvoll und auch sehr übereinstimmend mit den Begegnungen, die ich so hatte.
Das können wir ja auch irgendwann nochmal in einer Extra-Session machen. Also jederzeit, wenn du Lust hast, weil es ist manchmal auch nochmal natürlich ein anderer Raum. Aber ja, ich liebe das. Ich finde diese Arbeit so schön. Mir macht die so eine Freude. Und und es ist so, das Thema Begegnung und miteinander trotzdem in seiner Individualität zu bleiben, ist ein großes Thema. Und wir sind so immer so schnell dabei, in ein getrenntes Bewusstsein zu rutschen und uns sofort auf unsere eigenen Schneckenhäuser zurückzuziehen, statt wirklich, ne, und da spielen wieder die beiden Themen Selbstliebe, Selbstverständnis, Selbsterkenntnis und dann aber auch den anderen so zu sehen, wie er ist in seiner Schönheit und dann immer auch darin zu navigieren und nicht zu dramatisieren und nicht immer wieder, sich letztendlich auch zu verlieren, sich selbst und auch den Partner.
Schön. Jetzt hast du gerade immer wieder auch verschiedene Naturelle angesprochen. Die sind natürlich im Buch auch erklärt. Deswegen würde ich, es sei denn, du kannst einen Schnelldurchlauf machen, da gar nicht so tief jetzt mehr reingehen. Kannst du das? Ist das möglich?
Die Naturelle zu erklären? Ja, na klar.
Dann würde ich sagen, lass uns das als zur Abrundung sehr gerne machen.
Ja.
Und ansonsten würde ich jedem, der jetzt zuhört und der dieselben Fragen hat wie ich, aber auf sich bezogen, empfehlen, das Buch zu holen und dafür sich selber nochmal drin zu schmökern, weil du hast es nämlich sehr ausführlich beschrieben. Genau, aber jetzt gehen wir in die Naturelle rein.
Ja, ganz interessant. Also man kann das Ganze biologisch auch erklären. Die drei Naturelle sind schon in unserer embryonalen Entwicklung angelegt, und aber das spare ich mir jetzt. Wir sind eine Mischung aus drei Grundnaturellen, jeder Mensch. Und das findet sich auch in anderen Lehren, wie im Ayurveda und so wieder. Es gibt ja sehr viele ganz wunderbare parallele wissenschaftliche oder auch erfahrungswissenschaftlichen Kontext. Und wir sind eine Mischung aus allem, aber wir haben natürlich Prioritäten. Und es gibt Primärnaturelle, wo man sagt, ein Naturell ist so stark und hat voll die Nase vorn. Es gibt Sekundärnaturelle, wo zwei ziemlich gleich sind. Oder es gibt das harmonische Naturell, wo alle drei relativ gleich vorhanden sind. Und jetzt, was sind denn die drei? Das Empfindungsnaturell in uns ist der kreative Denker, Denkerin. Das ist der Anteil in uns, der gerne geistig unterwegs ist, visionär, in der Fantasie, in der Vorstellung und dabei eben auch zart ist in seinen Anlagen, sehr feinsinnig, sehr hoch wahrnehmungsfähig und eben auch ätherisch, also mit dem Oben verbunden. Ja, da ist nicht dieses Geerdete, sondern zart und fein und sehr hoch wahrnehmungsfähig. Das Bewegungsnaturell in uns ist der mutige Tatmensch. Das sind Menschen, wenn die da viele Anteile haben, Macherenergie, Umsetzungsenergie, Kraft, Bewegung, eben auch eine gewisse natürliche Autorität, eine Distanz, alleine kann ich alles sehr gut machen, Disziplin, ne? Also sehr intrinsisch motivierte Menschen auch mit einer entsprechenden Ausstrahlung. Das Ruhenaturell in uns ist der gelassene Ökonom. Ach, und ich finde das immer so schön. Das sind Menschen, die haben harmonische Rundformen. Da ist nicht wie beim Bewegungsnaturell natürlich, ne, groß, kantig auch, ne, mit Ecken und Kanten, Widerstand gar kein Problem, habe ich ja eher sogar Bock drauf. Es ist rund. Das heißt aber eben nicht krankhaft rund, sondern harmonisch rund. Ja, das heißt, das sind Menschen, die sind sehr bodenständig, weil auch die Körper, meistens sind es eben keine langen Beine, sondern eher etwas kurz, etwas rumpfbetonter oder oberweitenbetonter und auch im Gesicht eher etwas runder. Und das bedeutet Harmonieliebe, geerdet sein, pragmatisch sein, dem praktischen Leben sehr zugewandt, auch da die ganzen Talente zu haben und auch wirtschaftliches Talent zu haben. Ruhrnaturelle, die haben eine gute Fähigkeit zu wissen, was stecke ich rein, was hole ich raus. Also die verausgaben sich nicht, die sind eben dann auch nicht in großen Visionen unterwegs, sondern so ein bisschen, ja, hier spielt die Musik, ne? Und da mache ich das auch klar, was ich will. Und das ist jetzt natürlich die Reihenform, die ich jetzt beschrieben habe. Und da gibt es halt Crossover, alle möglichen Kombinationen. Ja? Und das ist halt spannend. Und was ich mir wichtig ist, und deswegen freue ich mich, dass ich darüber reden kann, Alexander, dass Ruhenaturelle sich eben oft bashen und eben sich nicht in ihrer Schönheit und in ihrer Natur annehmen können, weil das halt so krass nicht zum Schönheitsideal gehört, rundere Formen zu haben, ja, weichere Formen zu haben. Aber das ist so wertvoll. Ich meine, jeder, der vielleicht eine runde Oma in seinem Feld hat oder irgendein Mensch, der sehr mütterliche Energie hat, ne, komm, kannst an meiner Brust dich aufladen, der weiß, was für eine wahnsinnig wertvolle Kraft das ist in unserer Welt, ja, und wie sehr wir sie auch brauchen, auch Männer, die in dieser Energie sind, die auch solche väterliche, ruhige Energie haben, wir brauchen die und wir verteufeln sie irgendwie, ja, sie gehört im Moment nicht zum Ideal und so ist es einfach schön, das nochmal zu sagen. Das hat auch was mit Selbstannahme und Selbstakzeptanz zu tun, seinen Ruheanteil wertzuschätzen. Und auch manchmal, wenn wir uns Ruhe ins Leben holen, indem wir mal ein bisschen fülliger sind, das ist auch eine Energieentscheidung, das auch nicht zu verteufeln, sondern zu gucken, hey, warum habe ich das jetzt? Warum brauche ich das vielleicht? Was ist da auch wieder hinter verbunden? Ja. Und genauso kann sich das auch wieder wandeln. Also es ist ein ganz spannendes Thema und ja, danke, dass ich das nochmal sagen durfte.
Da sind wir wieder. Beim Abschluss schließt sich der Kreis. Es geht um Bewusstsein, ne? Selbst auch mit den Rundungen, wenn die da sind. Ich bin da ein großer Fan von, auch wenn man körperliche Symptome hat. Warum sind die gerade da, ne? Oder warum, du hast es, glaube ich, auch in deinem Buch mit Enttäuschung, ne? Auch das Ende einer Täuschung. Also wenn ich mich in irgendeiner, wenn ich fühle, ich fühle mich auf irgendeine bestimmte Art und Weise, überschüttet mich ein bestimmtes Gefühl, was steckt dahinter, warum passiert das gerade und da bewusst drauf zu schauen. Mhm. Und ich finde, ja, ich könnte jetzt mit dir, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen, aber wir haben schon so viel und ich glaube, dass es echt ein vollumfängliches Paket ist und ich würde allen, die jetzt noch mehr Bock haben, und sowieso empfehlen, dein Buch zu bestellen. Was mich zur Frage bringt, wo kann ich das denn überhaupt kaufen? Und wo kann ich dich finden?
Ja, genau. Also alles auf vertraudich.de. Das ist mein Motto und Logo. Sich selbst vertrauen und sich zu trauen, mit seinem Potenzial nach außen zu gehen. Auch ein Neologismus, so wie Herzplosion. Vertraudich.de. Sehr schön, ja. Und ich habe, da findet man mein Buch und natürlich auch auf Amazon. Und man findet auch auf meiner Seite gerade ein aktuelles Angebot für eine Paaranalyse. Das mache ich natürlich zum Buchlaunch auch zu einem Specialpreis. Und alles andere natürlich, auch wenn man Face-Reading lernen möchte, kann man das da finden. Es startet im September wieder eine neue Ausbildungsgruppe. Also ich freue mich natürlich über Interesse, über Fragen, all das. Und es war mir eine Riesenfreude, ja, hier von meinem Herzensthema zu berichten und ein bisschen Begeisterung hier in den Raum zu streuen.
Das ist dir gelungen. Liebe Anita, ich bedanke mich ganz, ganz doll. Wir packen alle Links, die du genannt hast, in die Shownotes natürlich, dass man auch schnell zum Buchlink kommt und deine Angebote findest. Ich möchte dir zum Abschluss nochmal das Mikrofon geben und wenn du noch was teilen möchtest, dann darfst du das jetzt gerne tun und dann runden wir ab.
Ja, also es ist etwas, was mir am Herzen liegt, dass wir uns selbst so anschauen, wie wir sind, uns lieben und wertschätzen. Und es geht ganz einfach, wenn wir ab und zu mal in den Spiegel schauen und wirklich uns mal anschauen und wahrnehmen, wie wir sind. Uns vielleicht auch ab und zu mal ein Lächeln schenken, weil wenn wir das tun, können wir es auch anderen Menschen tun. Wenn wir merken, wie wir upleveln, wie wir Shining kriegen, wenn wir eben auch ja, uns mal anstrahlen und uns nehmen, so wie wir sind, und uns gut finden, so wie wir sind. Und es geht auch ohne Face-Reading, indem wir wirklich auch, ja, unsere Schönheit entdecken und auch natürlich unsere Strahlung erhöhen, unseren Lichtlevel dadurch. Und das ist eben auch ein schöner Move, dann auch etwas mehr Licht in die Welt zu bringen und andere Menschen auch mal zu entfachen und anzustrahlen und so eben auch zu einem, ja, friedvolleren und wertschätzenderen Miteinander zu kommen. Das würde mich freuen, wenn da vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere diesen Impuls mitnimmt.
Punkt. Liebe Anita, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich danke dir auch von ganzem Herzen. We are right in the middle.